Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ja, die Frage richtet der Herr Jesus an Martha. Die Frage geht aber genauso auch an uns, wie wir da sitzen und versammelt sind. Glaubst du, dass wer an Jesus Christus glaubt, in Ewigkeit nicht sterben wird? Was so unglaublich tönt, ist eine Realität. Und an dem will ich festhalten. Und die Tatsache macht mich auch froh und zuversichtlich in einer so einer ungewissen Weltzeit. Ja, und wir können uns dem bewusst sein. Das Leben wird siegen. In dem Sinn begrüße ich euch zum heutigen Gottesdienst. Und ich freue mich von Herzen, dass wir alle den Weg dahin gefunden haben und dass wir zusammen dürfen Gemeinschaft haben. Und wir möchten auch dieser Freude Ausdruck geben, die wir auch haben in dem ewigen Leben. Freude kannst du nur erleben, so das erste Lied, das wir möchten miteinander singen. Wir stehen auf zum Gebet. Ja, Herr Jesus, wie dankbar sind wir, dass du Sieger bist. Dass du Sieger bist über den Tod und dass du auferstanden bist und zur Rechten Gottes sitzt. Danke bist du der Grund, der wahre Grund, warum wir uns heute dort versammeln, dass wir dich dürfen arbeiten und dich dürfen loben. Danke für den Morgen, den du so wunderbar geschaffen hast, auch wieder. Danke für die Natur, die sprießt, die Blumen, die Schöpfung, die Zeugnis geben von dir. Und ja, wir danken dir auch für jedes Einzelne, der heute Morgen da ist, Herr. Danke, dass du uns dahin begleitet hast. Und du weißt auch mal die, die heute nicht da sein können, die verhindert sind, die wir vielleicht auch eingeladen haben und heute jetzt nicht in unserer Mitte sind, Herr. Geh auch jedem Einzelnen an und schenke auch ihnen das Bewusstsein aufs Herz und raus. Ja, Gedanken aufs Herz, wo sie weiter sie verfolgt und sie zum Nachdenken bringt. Ich danke dir für die Lieder, die wir haben, für das Wort, das wir haben am heutigen Morgen. Danke, Herr, dass du es beraten hast, für jedes Einzelne etwas zu sagen hast. Danke, dass dein Wort so reichhaltig ist und ja, unerschöpfliche Quellen ist vom Leben. Danke, dürfen wir jetzt heute Morgen an deinem Wort teilhaben. Dürfen wir dir dienen, dir Gottesdienst feiern und dürfen auch Gemeinschaft haben unter Gleichgesinnten haben, dürfen die Gemeinde sein. Danke, Herr, segnest du auch uns als Gemeinde. Danke, nimmst du jetzt den Morgen in deine Hand und segnest du den Morgen. Amen. Amen. Ja, nehmen Platz. Ja, wir erinnern uns nochmal an die Worte, die ich eingangs gelesen habe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, die Worte hat der Herr Jesus gesagt, kurz bevor er selber ans Kreuz gegangen ist, bevor er selber ja, den Tod, das ihm lieb hat, gespürt. Ein Wort, das er kurz vor einem von seinen grössten Wunder gesagt hat. Er ist gerufen worden ins Haus der Geschwister Maria, Martha und Lazarus, wobei der Lazarus zu dem Zeitpunkt womöglich schon tot war. Ja, der Glaube von diesen drei Geschwistern ist beeindruckend, wenn wir die Stelle lesen im Johannes Kapitel 11. Und der Herr Jesus, er liebt die Maria, die Martha und den Lazarus. Jesus ist ausgerichtet worden: Herr, siehe, der, den du liebst, ist krank. Und im Vers 3, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Ja, und der Kostprobe vom Glauben von der Martha lesen wir auch im Johannes 11, ab Vers 21, wo man lesen: Da sprach Martha zu Jesus: Herr, Wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sprach zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Ja, die Martha, ihre Geschwister und auch die Juden, die sich ebenfalls in Trauer versammelt haben, ja, sie kennen die Verheißung, sie kennen die Schrift. Und so können sie ja gut sagen, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Ja, sie glauben daran, sie haben das gehört. Ja, sie weiß, dass die Verheißung auf alle zutrifft, die an den Sohn Gottes glauben. Und das gibt ihnen auch Hoffnung. Ja, in dem Moment, in der Trauer um ihre geliebten Brüder aber, ist ihr das vielleicht nicht Trost genug. Darum redet der Herr Jesus da die Worte, wo ihr etwas ganz Neues offenbaret. Er sagt ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Ja, wie kann das sein? Wer glaubt, wird den Tod nicht sehen. Er wird nicht sterben. Glaubst du das? Ja, das Sterben, der Tod, all das, was daran hässlich und schlimm kann sein, hat Jesus besiegt und weggetan. Die Strafe für meine Sünde, wo nur der Tod kann sein, hat der Herr selber ans Kreuz geteilt. Ja, und von dem möchten wir singen in den nächsten beiden Liedern. Wir singen das Lied Nummer 70, Für mich gingst du nach Golgatha. Ja, aus dem Wort wissen wir, der Lazarus hat den Herr Jesus geliebt. Er hat geglaubt. Darum hat der Herr Jesus auch können sagen, dass er nicht sterben wird. Auch wenn er im Äußeren noch ja, für seine Verwandten tot war. Sein Körper ist leblos und sie haben ihn ins Grab gelegt. Aber er war von Gott nicht verlassen gewesen. Nein, er war lediglich bereits im Paradies gewesen. So hat Herr Jesus auch das Wunder können tun und vor der Grabhöhle stehen und rufen, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Ja, er hat das auch tun, um zu verdeutlichen, wie der Herr Jesus selber am dritten Tag auferstehen wird. Am Kreuz selber hat der Herr noch gesagt, dass er noch heute im Paradies wird sein. Und wie er so im Sterben gelegen ist, ist Christus von Gott verloren worden. Wegen meiner, wegen unserer Schuld, die auf ihm gelegen ist. Er hat noch gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in dem Moment, wo er gestorben ist, hat sich das unsägliche Leiden geendet. Und so unsere Schuld war gezahlt. Er hat gewartet im Paradies auf seine Auferstehung. Und wegen dieser Auferstehung haben wir uns jetzt heute versammelt. Und so singen wir nochmal zwei Lieder. Das Lied 33, der Himmel steht offen. Und noch das Lied 28, der auferstandene Jesus.
Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen dürfen vor euch zu stehen. Ich würde den gerne auf Hochdeutsch die Lektion weitergeben. Es hat mich selten so bewegt wie die Vorbereitung von diesem Teil von heute. Ja, zwischendurch ist es gut, eben, wenn wir ein bisschen Luft reinlassen, dass wir uns hoffentlich konzentrieren können. Es hat mir nicht gelangt, einen Arbeitsplatz zu machen, aber ich denke, es ist gut, wenn wir uns einfach konzentrieren auf das, was wir hören. Ich würde gerne noch beten zum Anfang. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der auferstandene Herr bist, der König aller Könige, der Gott und Schöpfer unserer selbst, dieser ganzen Welt, dass du der Sohn Gottes bist, der Mensch geworden ist und all dies auf sich genommen hat, damit du uns zu dich ziehen kannst, zu dir ziehen kannst. Herr, wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe, die du hast zu den Menschen, zu jedem Einzelnen von uns. Wir danken dir, dass du Realität bist, dass du viel mehr Realität bist als alles, was wir mit unseren Augen sehen und oft so zwielichtig ist. Du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Niemand kommt zum Vater, Herr, als nur durch dich. Bitte begegne uns heute durch dein Wort, durch deine Liebe und durch deine Gnade und stärke jedes Einzelne. Amen. Das Leben wird siegen. Das Leben wird siegen, wahrhaftig. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ein kurzer Abschnitt aus der Weltgeschichte. Aber es ist in der Tat das weitaus wichtigste, das bedeutendste, das weitreichendste Ereignis, das sich je auf dieser Welt zugetragen hat und zutragen wird. Im Jahr 32 nach Christus, genau am 11. April, beziehungsweise nach dem jüdischen Kalender am 15. Nisan, wurde Jesus von Nazareth in Jerusalem von der jüdischen religiösen Elite und vom jüdischen Volk zum Tode verurteilt. Es war dies der zweite Tag des siebentägigen Festes des ungesäuerten Brotes, wie es hieß. Und es war an diesem zweiten Tag das Passafest, der Passatag. Passa bedeutet Verschonung oder schonendes Vorübergehen. Wir erinnern uns, wie das zum Passafest, zur Passa-Erinnerung kam. Die Juden waren während 430 Jahren Fremdlinge in Ägypten. Am Anfang wurden sie sehr willkommen geheißen und sie wurden zu einem großen, eindrücklichen Volk in Ägypten und in der Folge mehr und mehr unterdrückt, versklavt sogar. Versklavt. Die Hebräer, jeder einzelne Hebräer galt nichts mehr in Ägypten. Er wurde versklavt, gezwungen zu schrecklicher, harter Arbeit. Und Gott sah die Not. Es war sein Volk. Er sah die Not. Er berief Mose. Und Mose hatte den Auftrag, zum Pharao zu gehen, ihn zu warnen. Lass das Volk Gottes ziehen. Höre auf mit deinem Terror und mit deiner Unterdrückung. Und Pharao sagte ja, ja und handelte nein, nein. Und Gott sandte die Plagen, eine um die andere, schreckliche Plagen, bis zur letzten, bis zur zehnten Plage. Jedes Mal sagte der Pharao ja, schon dann. Und dann unterdrückte er sie noch mehr. Bis zur letzten Plage. Gott wird alles Erstgeborene töten in Ägypten. Seien es von den Menschen, sei es von ihrem Vieh, von ihren Tieren. Alles Erstgeborene wird getötet werden. Von Gott selber. Und das musste Mose dem Pharao sagen gehen. Und er sagte es ihm. Und er warnte ihn. Aber dessen Herz war verhärtet. Und so gab Gott dem Mose die Anweisung, die Familien der Hebräer zu instruieren, damit sie ja nicht vom Tod auch mit betroffen wurden, ihrer Erstgeborenen. Und jede Familie sollte ein Lamm schächten und das Blut des Tieres nehmen und beide Türpfosten ihrer Häuser und die Oberschwelle anstreichen mit dem Blut in dieser Nacht, wenn Gott durch Ägypten gehen wird und alle Erstgeburt töten wird. Und wenn er an das Haus kommt mit dem Blut, wird er schonend vorübergehen. Und noch etwas. Sie mussten an diesem Abend das Lamm braten am Feuer und vollständig aufessen. Es durfte nichts übrig bleiben. Was übrig blieb, musste verbrannt werden. Und sie durften sich nicht bereit machen für die Nacht, ihre Nachtbekleidung anziehen. Im Gegenteil, sie mussten reisefertig die ganze Nacht ausharren und das Passalam essen. Sie mussten umgürtet sein und mit Schuhen an den Füßen und den Gehstock in der Hand halten. So schrieb Gott es ihnen vor. Und noch etwas, sie mussten alles noch vorhandene gesäuerte Brot in ihren Haushalten oder Sauerteig, der irgendwo noch übrig war, mussten sie restlos wegwerfen. Und die nächsten 7 Tage durfte kein Sauerteig hergestellt werden. Wir wissen, wie oft die Bibel auf dieses Bild zurückkommt. Das schonende Vorübergehen von Gottes Zorn durch das Blut Jesu Christi, das über meinem Leben liegt, über jedem sein Leben, der das im Glauben annimmt. Aber auch das Ungesäuerte in unserem Leben. Sauerteig ist immer ein Bild für Sünde, für Rebellion gegen Gott. Und diese 7 Tage und auch das Fest, das Sie hier soeben feiern werden, ist nichts anderes als ein Symbol, 7 Tage des ganzen Lebens eines Menschen, der Christus gefunden hat. So ist sein Leben. So hat sein Leben zu sein. Ohne jeglichen Sauerteig. Christus hilft uns, immer wieder uns reinigen zu lassen. Er schenkt auch Bußfertigkeit zum Erkennen unserer Unrecht, unserer Sünde, das uns tagtäglich passiert. Aber er reinigt, er räumt weg, wenn wir ihn lassen. Dieses herrliche Bild ist die Grundlage des Passafestes. Und an diesem Passatag hier in Jerusalem im Jahr 32 wurde also Jesus zum Tod verurteilt. Und da die Juden selber keine Todesurteile vollstrecken durften, haben sie den römischen Statthalter der Besatzungsmacht eben Roms, den Pilatus, dazu gedrängt. Und sie haben dazu einen scheinheiligen Scheinprozess inszeniert. Fünf Tage vorher, am 6. April, beziehungsweise am 10. Nisan im Jahr 32, war der erste Wochentag. Die Woche beginnt ja im Jüdischen mit dem Sonntag. Der 7. Tag ist der Sabbat. Und an diesem Sonntag, wir nennen ihn heute Palmsonntag, an diesem Sonntag kam Jesus von Bethanien her auf einem jungen Esel auf Jerusalem zugeritten. Er war umgeben von seinen Jüngern und von Tausenden von Menschen, die ihn, den Herrn, auf seiner letzten Reise nach Jerusalem begleiteten. Seit langem schon begleiteten sie ihn von Galiläa über Jericho, unten am Jordan und jetzt steil hinauf nach Jerusalem. Zuerst verbrachte er die Nacht in Bethanien, kurz vor Jerusalem, bei Maria und Martha und Lazarus, wo er noch diese ganze Woche immer wieder Unterkunft finden wird. Und sie alle, diese Menschen, diese Tausenden von Menschen, sie sind Zeugen geworden, wie der Herr Jesus auf dem Weg viele Menschen von schlimmen Krankheiten und von dämonischer Belastung und Gebundenheit geheilt und befreit hatte. Wie Menschen sich von einem sündigen, egoistischen Leben bekehrt haben zu Gott und nun an seinen Messias Jesus Christus glaubten und ein völlig neues Leben in seiner Nachfolge begannen. Und so hat die Volksmenge in diesem Moment, als der Herr Jesus auf dem Esel auf Jerusalem zuritt, spontan und frenetisch ihm wie einem König bei seinem Einzug einen gewaltigen Empfang bereitet. Ihm als dem neuen König. Und in diesem Moment wurden Tausende von Menschen innerlich so überwältigt und bewegt, so dass sie mit lauter Stimme zu Gott beteten und ihn lobten für all die gewaltigen Wunder und Segnungen und Liebeserweise, die durch den Herrn Jesus Christus unter ihnen geschehen sind. Und dabei riefen sie im Chor: Hosianna, dem Sohn Davids. Hosianna heißt so viel wie: Ach Herr, hilf. Hilf doch, Herr. Und weiter riefen sie: Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Dabei brauchten sie den Namen des Alten Testamentes, diesen herrlichen Gottesnamen, Jahwe, Jahwe. Gepriesen sei, oder man könnte auch übersetzen, willkommen der König, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Hilf doch, Herr, in der Höhe. Herr, Jahwe, das heißt so viel wie allmächtiger und einzig wahrer Gott. Wie ist da in diesem Moment dem Herrn Jesus sofort unverblümter Hass und Rebellion von den religiösen Führern entgegengeschlagen? Der Herr wusste, dass er noch nicht in Jerusalem einzog, um den Königsthron zu besteigen und die Herrschaft anzutreten und sein Reich schlussendlich über die ganze Erde auszubreiten. Noch nicht. Dieses Reich, das messianische Reich des vollkommenen Friedens über die ganze Erde, der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Wie das Meer den Grund bedeckt, sagt die Bibel, wird die Gerechtigkeit und der Friede des Messias die ganze Erde bedecken. Und wer sich fragt, wie sich das auswirkt, auf die ganze Natur, auf die ganzen Beziehungen unter den Menschen, auf die Beziehungen zwischen den Menschen und den Tieren. Lest doch einfach zum Beispiel Jesaja 11, wie sich das auswirken wird. Das Reich des Messias. Nein, der Herr Jesus ritt ein an diesem Tag in Jerusalem, übrigens auf einem kleinen Eselchen. Er ritt ein, um sich in die tiefsten Tiefen selbst zu erniedrigen, zu demütigen, demütigen zu lassen von den Menschen, denen er all sein Mitgefühl, sein Erbarmen, seine Liebe erwiesen hat. Von denselben Menschen. Auch seinen schlimmsten Feinden hat er immer wieder die Möglichkeit zur Umkehr und zur Vergebung angeboten. Und er zog an diesem Tag in Jerusalem ein, um die ganze Verdorbenheit und Sünde der Menschheit auf sich selber zu laden. Freiwillig. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Freiwillig. Die gesamte Schuld vor Gott, Jahwe, die sich durch die Sünde des Menschen ergibt, vor Gott, dem absolut heiligen und gerechten Gott, diese Schuld sich selbst aufzuladen. Gott, Jahwe, in dessen Nähe selbst der edelste Mensch, wenigstens in seinen eigenen Augen, mit vielen guten Taten, mit den seiner Ansicht nach wenigsten Sünden und Ungerechtigkeiten. Selbst dieser Mensch müsste sofort verbrennen, wie ein dürres Blatt in der offenen Flamme in der Nähe des heiligen Gottes. Jesus Christus ritt ein in Jerusalem am Palmsonntag 32 nach Christus mit diesem Ziel vor Augen, um als Mensch ohne ein einziges Unrecht, ohne eine einzige Sünde in seinem Leben, um als Mensch gewordener Sohn Gottes den höchsten vorstellbaren Preis zu bezahlen für die Menschen. Um den Menschen die Möglichkeit der Versöhnung mit Gott anzubieten, vollkommenen Frieden mit Gott zu erhalten. Um den Heilsplan Gottes auszuführen bis zum bitteren Ende, damit alle, die an ihn glauben, alle Menschen, die Buße tun, ihre Sünden dem Herrn Jesus bekennen und Christus aufnehmen in ihrem Leben, um ihm ihren Lebensthron zu übergeben und nicht mehr ihrem Ego, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Von diesem Einzug dort in Jerusalem am Palmsonntag bis zur Auferstehung dauerte es lange 8 Tage. Lange 8 Tage. Wir nennen es heute die Passionswoche. Aber dann, an diesem 8. Tag, dann kam Jesus Christus als Sieger heraus aus dem Grab. Als erster Mensch im neuen, unsterblichen Auferstehungsleib und gleichzeitig als triumphierender Sohn Gottes über die Sünde, über jede Macht der Finsternis, über Hölle, über Tod und Satan. Und seither hat sich die Erinnerung an diese Passionswoche dieses Jahr gerade zum 1990. Mal wiederholt. Es ist viel passiert in dieser Woche damals, nach dem Einzug Christi am Palmsonntag in Jerusalem. Am Montag darauf, da fand die zweite Tempelreinigung durch den Herrn Jesus statt. Mit der entsprechenden Anfeindung durch die Religiösen. Der Dienstag dann, das war ein ganz besonderes Tag. Dieser Tag war vollgepackt mit Auseinandersetzungen von Seiten der religiösen Führer, mit ihren Fangfragen. Aber gegen die Weisheit des Herrn hatten sie keine Chance. Was ihre Wut noch weiter aufbauen ließ. Und weiter war der Tag angefüllt mit den Gleichnissen Jesu an diese Führer, um sie noch zur Umkehr zu bewegen. Wo Christus sie aufgrund des Alten Testamentes, ihrer Schriften, die sie so gut kannten, davon überführte, dass der Messias, der vor ihnen stand, kein gewöhnlicher Mensch war, sondern der menschgewordene Sohn Gottes persönlich. Aber auch die Ölbergrede hielt der Herr Jesus an diesem Dienstag, wo er prophetisch offenbarte, was noch auf das Volk der Juden und auch auf alle Heidenvölker zukommen wird, bis er wieder und definitiv in Jerusalem einziehen wird, als Herr und König aller Welt. Am Mittwoch dann, da fand die bewegende und verschwenderische Salbung des Herrn statt in Bethanien durch Maria. Mit einem Fläschchen von sehr teurem Nardenöl, überaus wertvoll, und das ganze Fläschchen hat sie gebraucht. In ihrer Liebe, um den Herrn zu salben. Wie keine andere Person wahrscheinlich, hat sie geahnt und verstanden, was vor dem Herrn liegt. Die Jünger verstanden es bis am Schluss nicht richtig. Aber diese Frau. Und ebenfalls an diesem Mittwoch rottete sich der Sanhedrin zusammen. Das ist der Hohe Rat, der oberste Rat der religiösen Führer. Und zwar im Garten des hohen Priesters Kaiaphas oder in seinem Hof. Um sich eine List auszudenken, wie sie ihn möglichst heimlich fangen, verurteilen und töten lassen können. Könnten. Denn sie hatten ein riesiges Problem. Einerseits war ihr Hass wahrscheinlich ins Unermessliche gewachsen. Andererseits fürchteten sie das Volk, welches ihn eben noch gefeiert hatte. Und sie wollten möglichst keinen Aufruhr machen. Und sie hatten großen Zeitdruck. Einen großen Zeitdruck, die armen Menschen. Denn die Ermordung durfte möglichst nicht während dem siebentägigen Fest erfolgen. Und in zwei Tagen, es war ja schon Mittwoch, in zwei Tagen war schon Passa, also Freitag. Und morgen Donnerstag war der erste Tag des Festes, der ungesäuerten Brote Und der Vorbereitungstag für das Passamahl. Großer Zeitdruck. Und kommt dazu, dass in der jüdischen Kultur der entsprechende Tag bereits am Vorabend um 18 Uhr beginnt. Das heißt, Freitag beginnt schon Donnerstag abends um 18 Uhr oder bei Sonnenuntergang. Und damals, zu diesem Jahreszeit, war das ungefähr da. Und es kommt dazu, dass am dritten Tag des Festes bereits wieder Sabbat war, wo natürlich nichts laufen durfte. Und jetzt waren sie so in diesem Hof des Kajaphas versammelt. Und jetzt passierte etwas für sie völlig unerwartet. Sie bekamen Besuch. Sie bekamen Besuch. Einer der engsten Nachfolger Jesu von Nazareth, einer seiner 12 Jünger, Judas Ischariot, er kam und er bot an, ihnen Jesus gegen Geld zu verraten. Denn er wusste, wo er sich jeweils aufhielt. Mitten in der Nacht zu verraten. Nicht am Tag, in der Nacht. In dem Garten namens Gethsemane, zu Deutsch Ölpresse, wo sich der Herr so gerne aufhielt. Und dann kam der Donnerstag. Am Donnerstag, da sandte der Herr die zwei Jünger, Petrus und Johannes, aus, um im Obersaal eines bestimmten Hauses das Passalam vorzubereiten, nachdem sie es auf dem Tempelareal schächten ließen. Vorzubereiten, um dann am Donnerstagabend, wir wissen jetzt, das wird nach jüdischer Rechnung schon Freitag sein, um am Donnerstagabend das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern zu essen. Ja, hier bei diesem Abendmahl, da wusch Christus seinen Jüngern auch die Füße. Wie bitte? Ja, Christus wusch ihnen die Füße. Und hier setzte er sein Mahl ein zur Erinnerung an seine Leiden, an sein Sterben, an unsere Stelle. Und zum Ausblick auf die Ewigkeit mit ihm. Und hier schlich sich Judas Ischariot nach dem Essen davon, nachdem er sein Herz und seine Seele vollends dem Satan übergeben hatte. Und hier musste der Herr Jesus den Petrus darauf vorbereiten, dass er ihn verraten würde. Und es war auch hier, wo der Herr Jesus anschließend die bewegende Abschiedsrede an seine Jünger hielt, wie wir sie in alle Ewigkeit aufbewahrt haben. Im Johannesevangelium, Kapitel 14 bis 16. Und mit dem anschließenden Gebet des Herrn, diesem hohen priesterlichen Gebet für alle Generationen seiner Jünger, der Gläubigen. Johannes 17. Es war ja jetzt bereits Freitag. Und von ungefähr Mitternacht an bis 2 Uhr war er tatsächlich im Garten Gethsemane, in der Ölpresse. Wir können unmöglich erfassen, was der Herr da für einen Gebetskampf durchlitten hat. Als Mensch wie wir, aus Fleisch und Blut, aber er wusste alles. Er wusste alles, jedes Detail, was auf ihn zukommen wird. Verstehen wir sein Gebet dort? Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Denn der Herr Jesus wusste, dass es keinen anderen Weg für die Erlösung der Menschen aus dem Sündenbann Satans gab, als dass er selber an ihrer Stelle am Kreuz seinen Leib brechen und sein Blut fließen lassen wird. Er wusste es. Ja, in dieser Nacht kamen sie. Einige für den Tempel zuständige römische Soldaten und Gesandte des Sanhedrin, des Hohen Rates. Angeführt von wem? Von Judas. Und dieser kam und küsste Jesus. Wie abgemacht, als Erkennungszeichen. Verstehen wir? Es war dunkel. Und sie mussten damit rechnen, alle rennen davon. Wie konnten sie den Richtigen halten? List, haben sie sich ausgedacht. Und ja, nachdem alle seine Jünger geflohen waren, da führten sie ihn zuerst ins Privathaus des Hannas. Hannas war der Hohenpriester-Vorgänger von Kaiaphas. Er war noch ein regulärer Hohepriester. Kaiaphas war sein Schwiegersohn. Der wurde von den Römern selber einfach eingesetzt. Und dann von Hannas gingen sie in das Haus des Amtsinhabers, eben Kaiaphas. Christus wusste genau, die Würfel sind längst gefallen. Sie machten in ihm nur einen Scheinprozess. Und deshalb antwortete der Herr gar nicht auf ihre Fragen. So dass er wütig ins Gesicht geschlagen wurde. Nun war es so, der Talmud, die der jüdischen Gelehrtenauslegung des Alten Testamentes. Der Talmud verbot eine nächtliche Aburteilung einer Person. Und so mussten sie warten. Und sie führten ihn nach Sonnenaufgang am Freitag morgen früh vor den Sanhedrin, den Hohen Rat, für eine rein formelle Verurteilung, wo er angespuckt, überhüllt wurde, mit Fäusten geschlagen. Weissage uns, Messias, wer hat dich geschlagen? Die Juden durften unter den römischen Herrschaft Todesurteile nicht selber ausführen. Und so brachten sie ihn zum römischen Statthalter Pilatus, nachdem sie ihn eben selber schon verurteilt hatten. Zum Pilatus ins Prätorium, das ist dieser römische Amtssitz in Jerusalem. Und dort sitzt der Pilatus auf dem Bäma auf Griechisch, auf dem Richterstuhl. Und dort saß er und hörte sich das an. Und er ließ ihn zuerst einmal geißeln, nach der römischen Methode. Der Angeklagte wurde mit Stricken oder Riemen auf einem Bock festgebunden und mit einer Peitsche ausgepeitscht. Manchmal hatten sie noch Widerhaken dran. Aber Pilatus konnte kein todeswürdiges Vergehen feststellen und wollte ihn unbedingt freilassen. Vergessen wir nicht, er war ein Römer und das römische Justizsystem war hochentwickelt. Er fürchtete sich, Pilatus. Aber das Volk, das in riesigen Mengen herbeigeströmt war, das Volk wollte unbedingt den Verbrecher Barabbas frei bekommen, denn er würde ihnen an diesem Tag einen Gefangenen freigeben. Und sie schrien: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Bis Pilatus sich demonstrativ vor der ganzen Menschenmenge die Hände wusch. Ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten, sagte er. Seht ihr zu! Und das ganze Volk sprach: Wie schrecklich! Wisst ihr, was sie gerufen haben? Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und so wurde Christus den Menschen, die er gemacht hat, dahingegeben. Und damit auch den Höllenmächten, die unsichtbar dahinter standen. Er wurde da verhöhnt mit einem Purpurmantel. Und sie pressten eine Krone aus Dornen auf seinen Kopf und schlugen ihn noch mit einem Rohr auf den Kopf und verspotteten ihn und spuckten ihn an und ließen ihn das schwere Holzkreuz tragen. Bis er zusammenbrach. An dem Platz dann namens Golgatha, zu Deutsch Schädelstätte, da schlugen sie ihn mit großen Nägeln auf das Kreuz und richteten dieses auf. Es war ungefähr 9 Uhr morgens am Freitag, zusammen mit zwei Verbrechen. Und die Verspottung am Kreuz ging weiter. Von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr trat eine gespenstige Sonnenfinsternis ein. Und Jesus rief mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und im Tempel passiert etwas. Im Tempel riss der schwere, hohe, dicke Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte, von oben nach unten mitten durch. Und er öffnete den freien Weg in das Allerheiligste. Nach 6 Stunden am Kreuz schrie Jesus auf und sagte: Es ist vollbracht. Und sein Haupt neigte sich auf seine Brust und er starb. Am Abend dieses Tages, dieses Freitages, noch vor Sonnenuntergang, da durfte ein guter, hochgestellter Mann, ein Jünger Jesu, Josef von Arimathea, erhielt von Pilatus die Erlaubnis, den Leib des Herrn vom Kreuz abzunehmen. Und er legte ihn in ein niegelnagelneues, ausgehauenes Felsengrab. Sein eigenes Grab. Das des Josef. Und vor den Eingang rollte er eine schwere Felsplatte. Und zusätzlich wurde das Grab bewacht, weil die religiösen Führer Angst hatten. Es würde sich sonst vielleicht das erfüllen, was er vorausgesagt hatte. Am dritten Tag werde ich auferstehen. Und so lag der Leichnam des Herrn den ganzen Samstag, Sabbat über in der Grabesruhe. Was für ein Sabbat! Und sehr früh am Sonntagmorgen zog es jemanden unhaltbar zum Grab. Wir wissen, wer zuallererst am Grab war. Maria, Maria Magdalena. Und sie findet keine Wachen. Die Felsplatte weggerollt. Sie traut ihren Augen nicht. Sie dreht sich herum und läuft blitzschnell zurück. Sie weiß, wo Petrus und Johannes sind. Und diese zwei rennen mit aller Kraft zum Grab. Wir wissen, wer gewonnen hat. Johannes war zuerst dort. Und Johannes stand vor das Grab, traute sich nur von außen hineinzuschauen. Aber er sah Leinentücher liegen. Und unterdessen kam Petrus an. Mit einem Ruck war er mitten im Grab drin. Und was sieht er da? Die Leinentücher, schön ordentlich zusammengelegt. Ich kann euch sagen, wie war der Zustand dieser beiden Männer? Ich bin mir ganz sicher, dass sie im Schockzustand und völlig aufgewühlt sich wieder zurück nach Hause schleppten. Maria aber, sie blieb draußen vor dem Grab. Hinter einem dicken Schleier von Tränen. Und dann sieht sie im Grab plötzlich zwei weiß gekleidete Männer. Und im gleichen Augenblick dreht sie sich um und sieht eine Person dastehen. Sie ist verwirrt, weiß nicht genau, wer es ist. Bis diese Person ein einziges Wort zu ihr sagt. Maria. Der Herr Jesus. Er hat sich ihr, der Maria, zuallererst offenbart. Als auferstandener Mensch, als Sohn Gottes. Und jetzt läuft sie wieder, die Maria, zu den aufgewühlten, niedergeschlagenen Jüngern und ruft von Weitem mit aller Kraft: Der Herr ist auferstanden. Er hat mich zu euch gesandt. Stellen wir uns vor, die Gesandte des Herrn, die Maria. Sie wurde zur Gesandten für die späteren Gesandten, die Apostel. Ja, die Hässlichkeit in dieser Verhaftung, in dieser fadenscheinigen Verurteilung und schlimmsten möglichen Ermordung ist einfach schlicht unfassbar. Die Kreuzigung, von den Römern eingeführt, war die schmerzhafteste und entwürdigendste Todesstrafe. Sie war für die schlimmsten Verbrecher und die unterste Klasse von Menschen vorgesehen. Aber passen wir auf. Es ist nicht einfach, die unfassbare Bosheit und Hässlichkeit der jüdischen Volksmenge und der römischen Legionäre. Es ist nichts weniger als die Hässlichkeit meines Sündenwesens und deiner Sünden, was wir hier gesehen haben. Der Sündennatur jedes Menschen, eben auch des vermeintlich Besten und Edelsten. Und der Herr Jesus, er kann jetzt und er tut es. Er bietet jedem hier und heute die völlige Vergebung der ganzen Sündenschuld an. Wir dürfen sie ihm einfach überlassen. Er hat wahrhaftig dafür den vollen Preis bezahlt. Und jetzt darf ich wissen, mein Leben gehört ihm, diesem herrlichen Herrn. Meinen ganzen Lebensthron will ich ihm übergeben. Die Sünde und der Tod, alle Hässlichkeit, die ganze satanische Macht hinter aller Bosheit und Sünde sind besiegt. Sie haben noch eine kurze Zeit, um sich auszuwirken. Aber die Zeit geht rapid zu Ende. Und dann wird das Leben sichtbar für alle in Tat und Wahrheit siegen. Christus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt in die Herrlichkeit zum himmlischen Vater als nur durch ihn. Es gibt viele religiöse Menschen, die kümmern sich viel um ihre Religion, um alles einzuhalten, um gut zu sein. Und dann fragen sie manchmal, ja, unser Gott, wir glauben an Gott. Oder an den und den und den. Aber wozu Jesus? Wozu Jesus? Wozu Jesus? Wer von uns möchte nach dem Tod auf der anderen Seite sein? Ohne Jesus. Ohne Jesus. Wie können wir nicht mit allem zu ihm rennen? Zu ihm fliehen? Uns niederwerfen vor ihm? Und sagen, Herr, du bist Gott. Du bist mein Erlöser. Du bist Jesus Christus. Mein Leben gehört dir. Und ich weiß, ich werde mit ihm leben in Ewigkeit. Wie steht es mit dir? Wie steht es mit dir? Wir wollen zum Schluss auch noch wieder einen Vers auswendig lernen. Und ich bin mir sicher, dass wir ihn bereits sehr gut können, viel davon können. Darum braucht ihr die Bibel nicht aufzuschlagen, wir sagen ihn zusammen. Ich sage die Hälfte vor und wir sagen es gemeinsam. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Lasst uns das sagen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16. Amen. Ich bete noch. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du jetzt auch, zwar für unsere physischen Augen unsichtbar, aber doch mitten unter uns stehst. Und du kennst jedes einzelne von uns, jedes Herz, jedes Leben. Du weißt um alle Dinge. Dir muss man nichts erklären, nichts vormachen. Du weißt alles, Herr. Und du bist da als Erlöser, als Retter, als Erbarmer, als unser Heiland. Und wir danken dir. Und wir beugen uns innerlich vor dir. Und wir beten dich an. Du bist derselbe, wie du da warst bei der Maria am Grab. Aber du bist erhöht zur Rechten Gottes und dort trittst du ein für uns und betest für uns, für unsere Schwierigkeiten, auch wenn wir uns immer wieder vielleicht überwinden lassen vom Bösen. Du deckst auf und Herr, du vergibst. Wir danken dir für deine Vergebung und bitte, wird du jedem Einzelnen einfach jetzt groß innerlich, dass er oder sie sich zu dir wendet, dein Angesicht sucht im Gebet und sein Leben, ihr Leben dir ausbreitet und gibt, Herr. Es ist der Anfang vom Unbeschreiblichen, von der Herrlichkeit des Weges mit dir. Auch wenn wir durch diese Erde noch gehen, wie du gegangen bist, ganz niedrig, auf dem kleinen Esel und selber zu Eseln werden oft in den Augen der Welt. Aber Herr, wir lieben dich, wir kennen dich und wir folgen dir. Amen.
Wir singen miteinander das Lied 279. Wer trägt mich? Wir stehen auf und ich lese bei uns Johannes 6 ab Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ja, Jesus, wir haben gehört, wie du Sieger geworden bist über das Leben, wie du Sieger bist über das Leben. Aber das war alles andere als ein Spaziergang, sondern es hat dich ja, immens viel gekostet, es hat dich immens leiden lassen, es hat dich ja, das Leben gekostet, es hat dich gekostet, dass dein Vater dich verloren hat, dass du in den Tod gegangen bist. Ja, Herr, und du hast uns auch verheißen, dass wenn wir dich erkennen, Herr, dass du uns nicht willst, ja, abweisen, sondern wir dürfen zu dir kommen. So wie wir sind, Herr, dürfen wir kommen, dürfen dir unsere Schuld bekennen und so nimmst du dich uns an. Und so willst du uns, wie wir es gelesen haben, auferwecken am letzten Tag, ja, weil der Tod nicht Sieger ist. Danke, Herr, für das, was wir heute gehört haben, auch für die, ja, für diese Karwoche, wo wir jetzt auch gehört haben, aber auch um die Tatsache her, ja, wie Maria gerufen hat, er ist auferstanden. Du, Herr, bist auferstanden. Und das darf, ja, das sein, was uns, ja, lässt, aufwärts schauen, was uns lässt, auf dich schauen. Auch du bist nicht im Tod geblieben, sondern du bist wahrhaftig und lebendig. Danke, dass wir dich haben, dass du uns vorangehst, uns auch als Licht in dieser dunklen Welt. Amen. Wir singen noch miteinander, wir bleiben doch noch gerade stehen, das Lied 11 noch zum Abschluss. Das Lied 11, bald erscheint jener Tag.